Hier im Kreuz knien wir oder stehen wir oder sitzen wir. Wir sind vor dir, hier am Kreuz, im Gedenken an das, was du für uns getan hast, vor deinem gedanklich vor diesem Kreuz, vor diesem Folterwerkzeug, vor etwas, was für tot steht. Wir knien vor dir, Jesus, weil wir dich anbeten wollen für das, was du für uns getan hast. Und weil wir dir die Ehre geben und dir Danke sagen möchten, dass dieser Ort, wo du hingst, eigentlich für uns bestimmt war und für uns bestimmt wäre, aber du hast es auf dich genommen. Was für eine Liebe, was für ein Beweis, was für eine Kraft, was für eine Entscheidung von dir. Dir gebührt die Ehre dafür, für das, was du für uns, für die ganze Menschheit getan hast. Und da, wo wir dich für das ehren, da, wo wir deinen Namen groß machen, da, wo wir glauben an das, was du für uns getan hast, da geschieht eine übernatürliche Freisetzung in unserem Leben. Freisetzung von Schuld, Freisetzung von Sünde. Vergebung fließt, dein Blut hat Kraft. Durch die 2000 Jahre hindurch hast du so viele Menschen gerettet. Und wir sind heute hier, um deinen Namen zu ehren. Wir sind heute hier, weil wir uns entschieden haben, dich zu ehren und dir Danke zu sagen und das groß zu machen, was du vor 2000 Jahren getan hast. Es war deine Entscheidung, die hast du aus Liebe getan. Ich möchte dich nochmal ermutigen, schließ deine Augen und schau auf dieses Kreuz. Schau auf Jesus, auf dich schaut und sagt, für dich, ich bin hier, ich war hier für dich. Ich habe das für dich getan. Ich habe das Empfinden, dass hier Leute sind, vielleicht ein, zwei Personen. Du hast so einen Gedanken in deinem Leben entwickelt aus unterschiedlichsten Gründen. So, dieser Gedanke ist so ungefähr so richtig für mich tut keiner was oder niemand hat so. Niemand sieht mich und wer hat schon was für mich getan? Und schau auf dieses Kreuz und ich möchte dir zusprechen, Jesus sagt heute zu dir, das habe ich für dich getan. Und ich werde für dich noch viel mehr tun. Erlaube mir, in dein Leben zu kommen. Erlaube mir, dein Herz zu berühren. Erlaube mir, dir zu zeigen, wer ich bin. Öffne dein Herz und du wirst sehen, dass ich für dich alles getan habe und alles tun werde, damit du das Leben leben kannst, was Gott für dich von Anfang an geplant hat. Amen. Amen. Vielen Dank an das Lobpreisteam. Schön, dass ja doch einige hier sind heute an Karfreitag. Und ich glaube, das ist der beste Ort, wo wir jetzt so um 18 Uhr rum sein können, oder? Also das glaube ich zumindest ganz, ganz tief, ganz fest. Denn ich glaube, sonst wären wir heute nicht hier, heute Abend hier, oder? Also es ist wirklich eine richtig gute Zeit, hier zu sein. Und lade auch, oder ich heiße auch die willkommen. Vielleicht gibt es Leute auch im Urlaub, die sich jetzt hier zugeschaltet haben. Ist ja auch Urlaubszeit. Leute sind unterwegs und ich möchte mit einem Bild beginnen, so ein Schild, auf dem steht Ende. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen im Leben kennt oder schon mal erlebt habt, wo du das Gefühl gehabt hast, es geht irgendwie nicht mehr weiter. Kennst du solche Momente? Es ist irgendwie Ende im Gelände. Das war's. So, ich, vielleicht hast du, also es gibt vielleicht, so, das habe ich zumindest gehört, für manche ist so die Vorstellung, in Rente zu gehen, ganz, ganz schwierig. Es gibt so Leute, du schüttelst den Kopf, Kathi, aber manche fallen richtig in ein Loch. Ende im Gelände, das war's. Irgendwie, was soll ich überhaupt noch tun? Und wer braucht mich da schon? Also manche Leute fallen richtig in eine Krise, so Ende mit der Arbeit. Was jetzt? Oder vielleicht hat jemand eine Krankheit diagnostiziert bekommen. Ende, das war's. Oder ich habe das erlebt hautnah, ich war indirekt betroffen, als ich ausgezogen bin von zu Hause, war ich Anfang 20, 21, da ging es meinem Vater so, dass er 2 Monate mein Zimmer nicht betreten konnte. Also er hat zu mir gesagt, immer wenn ich mir dein Zimmer vorgestellt habe, dann war das wie ein schwarzes Loch. Ich konnte nicht in dieses Zimmer rein vor Trauer, Vertraulichkeit, dass du nicht mehr da bist. Er hat 2 Monate gekämpft, um mein Zimmer wieder zu betreten. Wahnsinn. Das Gefühl, Ende. Jetzt ist er weg. Und vielleicht hast du oder kennst du solche Situationen, aber ich möchte dir einen Satz mitgeben, den ich entdeckt habe, einen Gedanken, der sehr wichtig und sehr gut ist. Und zwar, viele Endpunkte im Leben sind tatsächlich Anfänge. Man muss nur ein wenig weiter den Weg hinabschauen und wissen, dass Gott etwas mehr im Sinn hat. Könnte ich dazu ein Amen hören? Und wir haben das, denke ich, mal erlebt, hier und da. Und genauso ist Karfreitag, wo die Menschen dachten damals, Ende, finito. Aber man muss nur den Weg ein bisschen weiter anschauen und dann sehen, dass Gott wesentlich mehr im Sinn hatte, als wir für den Moment vielleicht verstehen. Und wir schauen uns jetzt einen interessanten Bibeltext an. Am nächsten Tag, dem ersten Tag des Passafestes, gingen die obersten Priester und Pharisäer zu Pilatus. Sie sagten zu ihm, Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, als er noch lebte, einmal gesagt hat, also die sprechen hier von Jesus, nach 3 Tagen werde ich von den Toten auferweckt. Wir möchten dich deshalb bitten, das Grab bis zum 3. Tag versiegeln zu lassen. Das wird seine Jünger daran hindern, zurückzugehen und seinen Leichnam zu stehlen, um dann allen zu sagen, er sei wieder lebendig. Denn wenn das geschieht, wird der Betrug noch schlimmer sein als vorher. Pilatus erwiderte, nehmt Wachen mit und sichert das Grab so gut ihr könnt. Also versiegelten sie das Grab und stellten Wachen auf, die es schützen sollten. Der Titel der Predigt, der Botschaft heute lautet, versiegelt, man sieht es hier nicht so gut, vielleicht können wir das Licht hier an dieser Stelle ein bisschen dimmen, versiegelt, aber nicht besiegt. Versiegelt, aber nicht besiegt. Hier, wenn's nicht geht, ist nicht schlimm. Hier sieht man Wachen, die hier stehen an dieser Stelle. Hier soll das Grab sein und die haben davor Wachen gestellt. Nun, warum wurden Wachen hingestellt? Wir sehen hier die Motivation, die hinter dem Siegeln war, als erstes Angst. Die hatten Angst davor, dass diese Bewegung, die da jetzt entstanden ist durch Jesus, dass sie weitergeführt wird, dass diese sogenannten Jünger, Nachfolger, Anhänger diesen Leichnam stehlen. Und sie sahen darin eine Bedrohung, das darf auf gar keinen Fall passieren. Und sie übernahmen jetzt, und deswegen versiegelten sie das, sie übernahmen jetzt Kontrolle. Hier darf niemand rein, Das darf nicht passieren. Das war der verzweifelte Versuch, das letzte Wort das zu haben. Nicht Gott hat das letzte Wort, sondern der Mensch hat das letzte Wort. Nun, ich möchte uns mal in die Illusion der Kontrolle mit hineinnehmen. Und zwar, Menschen glauben oft, sie könnten Situationen vollständig kontrollieren. Kennst du vielleicht so dieses Empfinden, ich habe es so in der Hand. Aber was haben wir schon in der Hand? Welche Kontrolle haben wir denn schon? Ich habe jetzt endlich, ihr kennt vielleicht so meine Story mit dem Roller, ich habe endlich den Führerschein. Juhu, Halleluja, es geschehen noch Zeichen und Wunder in diesem Land. Und ich bin jetzt zweimal schon mit meinem Levi hinten drauf durch die Gegend hier getourt. Wenn du so ein kleines Kind hinten drauf hast, dann fährst du viel vorsichtiger, als wenn du alleine bist. Schatz, nein, ich fahre auch so vorsichtig. Und du merkst, wenn du fährst, du hast nichts in der Hand. Kontrolle. Die göttliche Realität des Gottesplänen lassen sich durch menschliche Barrieren nicht aufhalten. Amen. Nichts und niemand. Und unser Dilemma ist, wir vertrauen auf sichtbare Sicherheiten statt auf unsichtbare Kraft manchmal in unserem Leben. So, wir schauen uns mal die Symbolik des Siegels an. Dieses Siegel war ein Symbol der Autorität. Das römische Siegel repräsentierte weltliche Macht und Autorität. Hier haben wir das Sagen. Und die historische Parallele, ihr müsst mal Daniel lesen, ähnlich wie bei Daniel, der in die Löwengrube geworfen wurde, und diese Grube wurde auch, was wurde sie? Versiegelt. Hier kommt niemand rein und niemand raus. Und die öffentliche Erklärung ist: Dieser Fall ist abgeschlossen, eine amtliche Bestätigung, finito. Das war's. Und das römische Siegel mal hier im Detail. Es ist ein Wachsiegel mit kaiserlichen Emblem, befestigt an Seilen über dem Grabstein. Und das Brechen des Siegels war ein Verbrechen gegen Rom. Also wenn du dieses Siegel zerbrichst, es ist ein Verbrechen gegen den Staat. Und die Bedeutung dahinter steht, das repräsentierte die volle Macht des Römischen Reiches. Also wir merken, hier ist ganz Rom, steht ganz Rom hinter dem, was sie mit Jesus getan haben, mit dieser Versiegelung. Und es sollte Furcht einflößen und absolute Autorität demonstrieren. Nun, für wen wurde dieses Siegel gemacht? Für Jesus? Für den Toten? Wohl kaum. By the way, niemand kann Jesus festhalten. Oder? Aber das wussten die ja erstmal noch nicht. Also für wen haben die das versiegelt? Natürlich für die Jünger. Um die Jünger davor aufzuhalten und sagen, hier kommt niemand rein. Diesen Stein rollt niemand hier weg. Man fürchtete nämlich, sie könnten den Leichnam stehlen. Und um einen Betrug zu vermeiden, versiegelten sie das und stellten Wachen davor. Jetzt ist es nun mal so, also wenn wir über diese Wachen sprechen, dann sprechen wir nicht über Leute so in meinem Kaliber. Samuel, steh mal kurz auf. Komm mal bitte hier vorne hin. So, also wir reden von so einem Kaliber hier. Und so einem Kaliber willst du nicht begegnen, wenn du nicht seiner Meinung bist. Aber wir sind immer einer Meinung. Oder im Matheunterricht. so ein Mann. Und davon waren 4 bis 16 Leute postiert. Kids, 4 bis 16 Samuels. Stellt euch das mal vor. Ja? Da geht kein Weg dran vorbei. Diese Soldaten hatten eine 100%ige Erfolgsquote. Da, wo sie standen, das, was sie bewacht haben, das war safe. Plus, Es gab eine 0% für Versagen. Wer versagte, starb. Wer versagte, wurde hingerichtet. Und mit dieser Haltung standen die dort und bewachten dieses Grab. Ich stehe hier, mit meinem Leben stehe ich dafür ein, dass hier nichts passiert. Die haben hier nicht einfach irgendeinen kleinen Job gemacht, sie haben ihr Leben, sie hätten ihr Leben dafür gegeben, dass hier alles so verläuft, wie der Staat es will, wie das Römische Reich. Die Ironie ist dabei, die Ironie der Vorsichtsmaßnahmen ist, das ist, hier sehen wir eine maximale Sicherheit, die strengsten Maßnahmen wurden ergriffen, aber dadurch gab es ungewollt Zeugen, die gesehen haben, was hier gerade passiert. Die Feinde Jesu wurden zu Zeugen der Auferstehung. Hier ist ein stärkster Beweis, je mehr Sicherheit, desto überzeugender das Wunder. Amen. Je mehr drauf und hier und nein. Und Gott sagt, also umso größer das Wunder. Halleluja, wir glauben an einen guten Gott, oder? Einen mächtigen Gott. Und wir sehen hier die göttliche Weisheit. Gott nutzte ihre Pläne für seinen großen Plan. Das ist übrigens Gott, an den ich glaube. Gott gebraucht, wenn ich Pläne schmiede, ist er in der Lage, meine Pläne so zu formen, so zu gebrauchen, so zu verändern, dass seine größeren Pläne am Ende rauskommen. Amen. Und dann sehen wir die verstörenden Wachen, erschüttert durch das Übernatürliche. Da kam ein Engel wie ein Blitz von oben, ja, rollte den Stein weg und die liefen weg, Flucht in die Stadt. Sie berichteten den Hohepriestern von den erstaunlichen Ereignissen. Und dann wurden sie bestochen. Dann haben sie gesagt, hey, ihr kriegt Geld und sagt und erzählt allen Leuten, dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben. Und dann kommt Karsamstag. Ist interessant. Eine scheinbare Niederlage zwischen Kreuzigung und Auferstehung herrscht tiefe Stille. Ist eine Zeit der Dunkelheit. Die Jünger erlebten Verzweiflung und zerbrochene Hoffnung. Aber wir sehen auch, hinter all dem steckt ein göttliches Timing. In der Stille, und diesen Satz schreibt ihr irgendwo auf, in der Stille arbeitet Gott an seinen größten Wundern. Im Verborgenen arbeitet Gott immer. Selbst wenn wir es nach außen nicht sehen, Gott arbeitet immer im Verborgenen. Du wartest, dass Gott eingreift, du wartest, dass Gott etwas tut, du wartest, dass Gott etwas verändert. Warte und vertraue darauf, dass Gott im Verborgenen wirkt. Und Gott wirkt im Verborgenen und zu der richtigen Zeit kommt es hervor, was er geplant hat. Wir schauen uns mal die theologische Bedeutung des Wartens an. Das Warten ist nämlich biblisch. Warten bedeutet Vollendung. Gottes Werk wird zur Vollendung gebracht. Warten bedeutet auf Gottes göttliches Timing warten. Warten bedeutet verborgenes Wachstum. Warten bedeutet, dass ich auch durch Prüfungen durchgehe und Gott mich und meinen Glauben prüft. Hast du schon mal erlebt, dass Gott deinen Glauben prüft? Und du hast bestimmt schon erlebt, dass am Ende du gewachsen bist, am Ende du anders dastehst wie vorher und am Ende oft sogar sagen kannst, danke Herr, dass du mich hier durchgetragen hast und dass du mich einiges gelehrt hast und ich wachsen durfte, oder? Und dann sehen wir in der Bibel auch, der dritte Tag in der Bibel hat eine Bedeutung. Bei Abraham und Isaac, am dritten Tag sah Abraham den Opferplatz. Josef und seine Brüder, am dritten Tag wurden sie aus dem Gefängnis entlassen. Wir sehen bei Jona 3 Tage im Bauch des Fisches und dann. Bei Esther, am dritten Tag ging sie zum König. Und bei Jesus, er sagte vorher, ich werde am dritten Tag auferstehen. Dreier ist eine wichtige Bedeutung, hat eine wichtige Bedeutung in der Bibel. Sehen wir das? Und die Botschaft ist versiegelt, aber nicht auf ewig. Denn Gottes Zeitplan unterscheidet sich oft von unseren Erwartungen. Der dritte Tag war sein vorbestimmter Moment der Wende. Und wir sehen hier einen Samen in der Erde und plötzlich bricht es auf. Denn Gott arbeitet im Verborgenen und zur richtigen Zeit bricht das Leben auf. Und das sehen wir am dritten Tag, sagt er, der Tod hat keine Macht über mich. Das Leben bin ich. Und dann bricht das Leben durch. Halleluja. Und ich möchte dir die Frage stellen, was sind deine persönlichen Siegel in deinem Leben? Welche Siegel hast du? Menschen haben emotionale Barrieren, was Gott betrifft. Verletzungen und Ängste, die wir vor Gott verschließen. Gott, das kannst du nicht verändern. Da wurde mir wirklich Schaden zugefügt. Warum? Intellektuelle Widerstände, Zweifel und Fragen, die wir nicht zulassen wollen. Gewohnheitsmuster, Verhaltensweise, die uns gefangen halten. Kontrollbedürfnis, Bereiche, die wir nicht Gott überlassen wollen. Wo ist dein Siegel? Was ist dein Siegel? Wo vertrauen wir auf menschliche Sicherheiten? Sind es materielle Absicherungen? Sind es intellektuelle Themen, dass wir manchmal denken, ich bin schlauer als Gott, ich kann mir die Welt besser erklären als die Bibel? Sind es soziale Anerkennung? Ist es das Thema Selbstgenügsamkeit? Auf die eigene Kraft zu bauen als auf Gottes Kraft? Die Botschaft ist, Jesus bricht auch dein Siegel. Jesus bricht jedes Siegel. Amen. Halleluja, sonst würde ich heute nicht hier stehen. Er bricht jedes Siegel. Egal, wo ich in meinem Leben Kontrolle ausgeübt habe. Wenn ich bereit war, ihm das hinzuhalten, bricht er dieses Muster. Jede Sünde bricht er, zerbricht er. Das ist die Botschaft. Römer 8, 38 bis 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Amen. Jedes Siegel. Die Auferstehung garantiert, dass keine Barriere Gottes Liebe aufhalten kann. Kein Siegel in unserem Leben ist zu stark für seine erlösende Kraft. Keine Sünde in unserem Leben ist zu stark, dass er nicht sagen kann, ich vergebe dir. Keine Bindung ist so stark in unserem Leben, dass er nicht sagen kann, ich befreie dich hier. Keine Lüge in unserem Leben, die wir glauben, ist so stark, dass er kommt und sagt, ich gebe dir Wahrheit. Die Sache ist die, Gott wirkt hinter verschlossenen Türen. Gottes wichtigstes Werk geschieht oft im Verborgenen. Wenn wir nichts sehen, arbeitet er am intensivsten an seiner Schöpfung und an uns. Und das sehen wir, Karfreitag, alle denken, das war's. Und Gott sagt von Anfang an, ich nehme mir die Zeit, um all meine Pläne hervorzubringen. Und der Tod hat keine Macht über mich. Und am dritten Tag breche ich durch und besiege den Tod ein für alle Mal. Und er wirkt auch in deinem Leben oft im Verborgenen, hinter verschlossenen Türen, da, wo dich niemand sieht. Da, wo du dich vielleicht einsam fühlst, da, wo du vielleicht verletzt wurdest, da, wo du enttäuscht wurdest, da, wo das Leben nicht so gelingt und so ist, wie du dir das gedacht hast. Geh ins Verborgene, Matthäus 6 heißt es, geht ins Verborgene, schließt eure Tür und sucht den Vater. Im Verborgenen Wie ein Samenkorn unter der Erde im Dunkeln keimt, entfaltet Gott neues Leben im Verborgenen. Wir sehen es auch, wenn ein Schmetterling im Verborgenen, in dem Kokon, es fängt sich an zu transformieren und plötzlich bricht es auf. Wir bewundern es immer, wenn wir zu Wilhelma gehen und dann in dieses Schmetterlingshaus gehen. Dann kannst du sehen, wie diese Schmetterlinge gerade durchgebrochen sind und dann da so sitzen oder stehen und die Flügel sind noch ganz so zusammengeknüllt. Und sie stehen und pumpen das Blut in die und die Flüssigkeit in die Flügel. Manchmal ist es auch in unserem Leben. Gott handelt an uns, Gott wirkt, Gott tut etwas in unserem Leben. Aber die Dinge sind noch nicht so sichtbar und wir haben das Empfinden, Mensch, irgendwie ist jetzt alles noch nicht so kraftvoll. Deswegen sagt die Bibel, wir sollen glauben. Kraft, die Kraft, die wir bekommen, in unsere Flügel pumpen. Amen. Ich werde irgendwann fliegen. Oh, Halleluja. Ich werde frei. Jesus hat gesagt, ich werde frei sein. Ich bin frei. Ich werde diese Herausforderung, ich bin ein Überwinder. Ich schaffe das mit Gottes Kraft und seiner Hilfe. Amen. Pumpen, glauben. Warum? Weil wir eine neue Kreatur sind, eine neue Schöpfung durch den Glauben an Jesus. Ich möchte euch ermutigen, heute Abend, lasst uns alle Zeugen des gebrochenen Siegels sein. Durch dein persönliches Zeugnis von Gottes Durchbrüchen in unserem eigenen Leben erzählen. Wo hat Gott in meinem Leben einen Durchbruch erzielt? Hat Gott in deinem Leben einen Durchbruch erzielt irgendwo? Einmal Hand hoch. Gibt es hier Durchbrüche? Also, dann geh damit. Werde zum Hoffnungsträger für Menschen, die selber noch hier irgendwo gefangen sind. Wo ein Siegel noch auf ihrem Leben ist. Und by the way, also nebenbei bemerkt, es gibt noch ganz viele Menschen da draußen, wo Gott ein Siegel entfernen möchte. Es gibt noch ganz viele Menschen, die gefangen sind, die in einer Art Höhle sind, die in einem Gefängnis sind, die in ihrer Sünde sind. Jesus ist gekommen, um jedes Siegel zu zerbrechen, um jede Sünde zu zerbrechen. Und er will dich dazu gebrauchen, ein Hoffnungsträger zu sein, anderen in ihren versiegelten Gräben Mut zuzusprechen. Werde ein Wahrheitsverkünder, die Realität der Auferstehung mutig zu bezeugen und sei ein lebendiges Beispiel dafür. Vom versiegelten Grab zum offenen Himmel. Natürlich feiern wir Karfreitag immer aus der Perspektive von Ostern, oder? Sonst wäre es ja eine unglaublich traurige Veranstaltung hier. Das ist immer so die Spannung, in der wir stehen, ne? So, ich fand es immer schrecklich, damals so, wenn so Karfreitagsgottesdienste waren und alle waren immer nur traurig. Ich denke so, meine Güte, ja, das ist ein Teil, aber wir sind schon drüber hinweg. Und trotzdem gedenken wir daran, aber immer aus der Perspektive von Ostern. Denn Jesus ist nicht im Grab. Jesus ist schon auferstanden. Amen. Und das dürfen wir schon jetzt sagen. Nicht erst am Sonntag, okay. Und deswegen vom versiegelten Grab zum offenen Himmel. Es beginnt mit Christi Opfer. Der Tod Jesu bezahlt für unsere Sünden. Und sein Auferstehungssieg ist dein und mein Sieg. Halleluja. Und wir haben eine himmlische Hoffnung. Und nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Deswegen versiegelt, aber nicht besiegt. Versiegelt, aber wartet ab. Versiegelt, in 3 Tagen ist dieses Siegel gebrochen. Erkennt ihr es? Seht ihr es? Welches Siegel hat dich gefangen? Welches Siegel hält dich fest? Welche Sünde hält dich? Welche Lüge? Welche Kontrolle? Erkenne die Siegel in deinem Leben und glaube, vertraue, auch wenn ich gerade versiegelt bin, aber nicht besiegt und nicht auf ewig, denn Gott will mich befreien. Und handle, lebe als Zeuge der Auferstehungskraft Christi. Und wenn wir das tun, in seiner Auferstehungskraft leben, dann bin ich davon überzeugt, wirst du das erleben, dass du mit Menschen in Berührung kommst, wo ihre Siegel plötzlich zerbrechen. Gott hat uns dazu bestimmt und berufen, nämlich genau diese Botschaft in diese Welt zu bringen. Versiegelt, aber nicht besiegt. Versiegelt, nicht auf ewig. Denn Jesus ist auferstanden. Und der Tod hält ihn nicht. Amen. Halleluja. Haben wir nicht einen guten Gott? So gut. Lass uns ihn einfach ehren dafür. Lass uns ihm danken. Wir wollen jetzt das Abendmahl einnehmen. Und aus dieser Perspektive, dass er mit seinem Blut, mit seinem Leben für uns bezahlt hat. Und ich habe jetzt in dieser Woche einen Podcast gemacht. Heute habe ich ihn veröffentlicht zu Karfreitag. Und bei der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich etwas gelernt, was ich so noch nicht wusste. Um 15 Uhr heißt es in der Bibel, dass Jesus am Kreuz hing und gesagt hat, es ist vollbracht. 15 Uhr war das. Und wisst ihr, was 15 Uhr bis 17 Uhr zeitgleich im Tempel geschah? Nee. Zwischen 15 und 17 Uhr im Tempel, da wo der Vorhang zerrissen wurde, wurden im Tempel tausende Lämmer geschlachtet. In diesem Moment wurden tausende Lämmer geschlachtet im Tempel. Das wusste ich vorher auch nicht. Und während tausende Lämmer geschlachtet wurden, wird unser Opferlamm Jesus am Kreuz geschlachtet. Und er sagt, es ist vollbracht. Und in dem Moment zerteilt sich der Vorhang im Tempel. Halleluja. Kein Lamm, keine tausend Lämmer, kein Blut von zigtausend Tieren haben das ermöglicht. Aber Jesus, und wisst ihr, was es mir noch zeigt? Jesus, Gott, ist ein unglaublich krasser, göttlicher Planer und er ist perfekt in seinem Timing. Selbst in diesem Moment zeigt er, das, was dort gerade geschieht im Tempel, reicht nicht aus, um eure Sünden wegzunehmen. Jesus, was für ein Bild! In dem Moment, wo tausende Lämmer geschlachtet werden, ist unser Lamm, Jesus Christus, am Kreuz und hängt und vergießt sein Blut und es reicht. Halleluja! Sein Blut reicht aus, um unsere Sünden freizumachen, wegzuwaschen. Und deswegen stehen wir vor Gott komplett ohne Sünde da. Amen. Auch wenn wir sündigen, auch wenn wir Fehler machen. Aber Jesus hat uns freigemacht. Und ich möchte dich, vielleicht bist du heute Abend hier und hast diesen Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen, noch nicht ganze Sache gemacht mit Jesus. Auch du hast die Möglichkeit, heute mit Jesus einen reinen Tisch zu machen. Vielleicht schließ mir kurz die Augen. Jesus, danke dir. Danke für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Danke, dass du dein Blut vergossen hast. Und ich möchte jetzt einfach die Frage stellen, gibt es hier jemanden, der Jesus noch nicht in sein Leben eingeladen hat und Jesus noch nicht sein Leben oder ihr Leben gegeben hat und um Vergebung der Sünden gebeten hat? Da möchte ich einfach diese Frage stellen. Niemand schaut zu. Hebe einfach kurz die Hand. Und ich bete mit dir von vorne. Super. Sind alle safe. Halleluja. Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Wir kommen an diesen Tisch. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Und es heißt in Matthäus, während sie aßen, nahm Jesus einen Laib Brot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken. Denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Jesus, danke dir für dein vergossenes Blut. Danke dir für den Körper, dass du ihn hingegeben hast. Und ich bete jetzt, Jesus, in deinem Namen, dass du diesen Saft und diesen Matzen, Brot und Saft, dass du es segnest, Herr. Und ich bete, Herr, dass wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dass wir wirklich erfüllt sind von deinem Geist und dass es uns ermutigt und stärkt, dass es uns Kraft gibt und dass es auch Heilung hervorbringt. Ich bete, Jesus, um deinen Segen für dieses Brot und danke, dass du dein Leben gegeben hast. Und wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen jetzt in einer ehrvollen, dankbaren Haltung an den Tisch des Herrn kommen. Und vielleicht machen wir das so, jeder nimmt sich einfach jetzt Saft und